28. Mai 2006, Ganterbrücke. 150 Meter freier Fall, 10 Tage Koma, blind. Der Steven Mack hat den sicheren Tod überlebt. Seither sieht er die Welt so, wie es mir gefällt. Ein außergewöhnlicher junger Mann mit seiner ganz eigenen Geschichte. Heute in einer Sendung zum Kaffee. Ja, und der 28. Mai 2006, der hat definitiv sein Leben verändert. Da hat der damals 20-jährige Steven Mack der sichere Tod überlebt. Beim Pendelsprung von der Ganterbrücke sind beide Seile gerissen und er ist 150 Meter damals in die Tiefe gekommen. Seit dem Unfall ist der Steven Mack blind. Wir haben ihn noch treffen dürfen und haben mit ihm über sein Leben, aber auch über sein Buch «Blindgänger» geredet, das er am Donnerstagabend im Lappus zu Fisch vorstellen. Ja, Steven Mack, mit dem Zug hier in Oberwallis gefahren. Mit was für einem Gefühl bist du hierher gereist?
Im Zug selber habe ich noch nicht so viel Gefühl, hat mich auch interessiert. Bin ich am Schlafen gewesen, müde gewesen von den restlichen Interviews, die ich hatte. Aber nachdem ich am Bahnhof gestanden bin, habe ich in die Berge geschaut, weil ich weiss ja, wo sie etwas sind. Und ich habe mich selber schon ein bisschen probiert zu fragen oder zu beobachten. Und ich glaube, ich fühle mich da ziemlich daheim. Ich fühle mich da sogar, als ob ich irgendwie da auf die Welt gekommen wäre, weil man kann ja vielleicht sagen, sogar bildlich und wortwörtlich bin ich da auf die Welt gekommen, weil ich da am Tod sozusagen die Hand geschüttelt habe und er hat mich aber dann nicht umarmt und zu sich genommen, sondern zurückgelassen ins Leben. Und ich fühle mich da einfach sehr vertraut, weil ich da wie auch einen grossen Teil von meiner Geschichte geschrieben habe.
Eine Geschichte, die theoretisch gesehen in dem Jahr 2006 eigentlich angefangen hat, aber natürlich schon viel eher anfängt. Der Steven vor dem 28. Mai nimmt die Schwunner. Wie war der Steven vor dem 28. Mai?
Ich habe mit 13 angefangen zu klettern und bin immer, wenn es möglich war, am liebsten schon am Freitagabend mit dem Rucksack, Schlafsack und Kocher und Seil irgendwie ins Berner Oberland oder ins Wallis runtergefahren, in die Berge, dort am Skitüren, Snowboardtüren, Hochtüren, Eisklettern, Sportklettern und Alpinklettern. Und bin sozusagen vielleicht auch fast hier in den Bergen gross geworden und ich kenne mich da aus, ich fühle mich da zuhause. Ich habe keine Ahnung von der Stadt und von den Dörfern, ich kenne einfach den Fels und den Schnee und den Gletscher. Und ich habe dann in den Bergen, in der Natur, wie eine Art den Sinn vom Leben gesucht. Ich habe gefunden, der Sinn vom Leben ist, wenn ich in der Natur lebe, wenn ich mit der Natur lebe und vielleicht auch, wenn ich sogar in der Natur stirb. Ich habe mich dort vorwiegend lebendig gefühlt, weil ich kann sterben und nicht in einem künstlichen, klimatisierten Raum bin, wo ich mich von der Natur abgrenze. Ich habe die Lehre gemacht zum Hochbauzeichner und dort ist es halt so, ich muss das Fenster zumachen, mich abgrenzen vom Leben, von der Natur. Wenn es draussen schneit, windet, stürmt und regnet und kalt ist, Fenster zu, Heizung aufdrüllen. Ich habe mich gefühlt wie in einem zugeschnürten Plastiksack, irgendwie fern weg vom Sinn, das Leben zu leben. Und somit habe ich immer die Natur gesucht, so oft wie möglich und natürlich somit den Bergen.
In den Bergen, aber auch die Sachen, die du gemacht hast, die Extremsportarten, wenn man dem so will sagen, in Anführungszeichen, ist da der Tod nicht auch immer irgendwie ein Begleiter gewesen?
Mal, der Tod ist natürlich stets an meiner Seite gewesen und genau dann habe ich es so intensiv gefunden, weil das Leben ist dann so konzentriert auf den Moment, aufs Hier und Jetzt. Und gerade der Spruch zum Beispiel «Leben im Hier und Jetzt», der steht doch überall auf Agenden, auf Kofferraumdeckeln, der wird einem gesagt, an spirituellen und esoterischen Workshops. Und ich habe das immer gesucht, weil wenn ich im Moment lebe, will ich auch den Tod an meiner Seite haben und muss im Moment leben, damit ich das Leben nicht verliere. Ist das einfach so ein konzentriertes, intensives Gefühl, wo ich einfach merke, ja, ich stehe im Leben und es ist so geil im Leben zu sein und so schön und intensiv. Mit der Natur zusammen kalt zu haben, mit der Natur zusammen zu schnaufen, mit dem Wind mich zu bewegen. Und somit habe ich es eigentlich immer ein bisschen begrüßt, wenn ich gewusst habe, heute vielleicht bei dem Gletscher stürzt sich in einen Spalt oder vielleicht kommt eine Lawine oder ein Steinschlag oder irgendwas. Ich habe gefunden, wenn ich mich nicht scheuche, den Tod zu begrüßen, dann weiss ich auch, dass ich im Leben stand. Man kann jetzt halt von Dualität reden, weil der Tod ist ja ein Gegenpol vom Leben und ich frage mich eben, wie soll ich können sagen, ich stehe im Leben, wenn ich nicht weiss, wo der Tod ist?
Hast du so immer ein bisschen gesucht, ein bisschen rausgekitzelt? Ist immer ein bisschen eine Gratwanderung gewesen? Also ist man immer einen Schritt quasi über die Grenzen gegangen?
Ja, ich bin gerne über Grenzen jetzt in Sachen Sport und Bewegung und Höhe und Adrenalin oder Risiko, weil ich somit erst wissen konnte, wo die Grenzen genau sind. Und natürlich durch jeden Schritt über Grenzen tut man es ausdehnen. Ich meine, wir kennen das vom Sport her, beim Rennen. Wenn man rennt bis an Grenzen, dann kommt man sozusagen quasi nicht weiter, weil ich würde jetzt mal sagen, der Körper schafft bis dann und er weiss, oh, jetzt ist fertig, ich muss gar nicht weiter zunehmen an Kondition oder an Kraft. Aber wenn ich wenn ich einen Schritt drüber gehe, an Ausdauer oder Kraft oder Mut und Angst, die Grenze zu überschreiten, dann verschiebt sich die Linie und es wird wie der Horizont grösser.
Der Simon Mack haben wir zum Interview getroffen. Mit ihm haben wir über sein erstes Leben geredet. Bis zum 28. Mai 2006, sein zweites hat angefangen, wo er nach seinem Unfall aus dem Koma erwacht ist. Wir reden darüber gerade im nächsten Teil hier. Das ist die Sendung zum Kaffee heute mit einem aussergewöhnlichen jungen Mann, dem Steven Mack, Extremsportler, einer, der das Leben will spüren und sich auf die Suche nach dem wahren Leben gemacht hat und es vorne in der Natur gefunden hat. Vor 5 Jahren hat sich das Leben von Steven Mack schlagartig verändert. Bei einem Unfall auf der Ganterbrücke verliert er sein Augenlicht. 28. Mai 2006. Was hast du heute für Erinnerungen 5 Jahre später an dir Tag, wenn du an dir Tag zurückdenkst?
Ich habe gar keine Erinnerungen, ich habe nur Bilder im Kopf, die mir erklärt worden sind von meinem Bruder, der dabei war, und aber auch anhand der Aussagen der Kollegen. Natürlich auch Bilder von bereits geglückten Sprüngen. Ich bin schon etwa 10 Mal ab der ganzen Brücke abgesprungen, an Kletterseil, in sogenannten Pendelsprüngen. Und natürlich habe ich vielleicht auch schwache, ein bisschen verschwommene Bilder von Traumatherapie, wo ich mir wieder bewusst worden bin.
Wie hat er da gestartet? Wie hat der 28. Mai von der Steven Mack damals angefangen? Kannst du uns ein bisschen erzählen von diesem Tag vielleicht?
Ich bin ja mit dem Bruder und 6 Kollegen ins Wallis gefahren, mit der Absicht, an die Ganterbrücke zu gehen und mal schauen, wer Lust hat zum Pendeln. Ich wollte den Sprung am Bruder schenken auf die Weihnachten.
Kannst du Pendeln vielleicht gerade mal erklären, für die, die das nicht so wissen, was das ist?
Genau, Pendeln ist ähnlich wie das Bungee-Jumpen, das Abspringen ab hohen Brücken, Bäumen oder Kränen oder irgendwie Staumauern. Nur beim Pendeln macht man es mit Kletterseil, und zwar so, dass man es an der Brücke installiert und dann versetzt zum Anseilpunkt abspringt. Das heisst, man geht zuerst im senkrechten Fall oben runter, je nach Seillänge, so um die 40, 50, 60 Meter und kommt dann in eine Art von Pendelbewegung hinein, wo einem der Sprung dann abfängt. Anders wie beim Bungee-Jumpen, wo man am gleichen Ort abkommt, wie man sich anmacht und dann in die Gummi-Dong-Dong-Dong-Bewegung hineinkommt.
Du hast das dem Bruder geschenkt, zu Weihnachten. Er hat sich dann getraut. Ich glaube, vorher war er schon mal da gewesen, hat er nicht so sich recht getraut zu machen.
Er hat mich 3 Wochen vor dem Unfall gefragt, ob man wieder an die Brücke runtergeht. Weil eben im Januar hat er sich nicht getraut, er würde heute gerne springen. Und so sind wir runtergefahren und ich hatte die Idee gehabt, dass er als Erster springt, damit er auf seine Kosten kommt. Hat ihn aber runtergeschaut und gefunden, es darf jemand anders zuerst, ich wollte noch mal zuschauen. Dann hat sich der Kollege gemeldet, ist gesprungen. Den Bruder habe ich angemacht am Seil, er hat den Klettergurt bereits angehabt. Hat nochmal oben runtergeschaut und gefunden, Steven, du darfst zuerst, ich komme nachher. Und ich meine, ich habe mich gefreut auf den Sprung, weil ich weiss, an dem Tag haben wir das erste Mal 70 Meter Seil genommen, sonst haben wir immer 50 Meter Seil genommen. Und somit ist es wieder eine Verschiebung von der Grenze und ich habe mich auf das Gefühl eben gefreut und natürlich auch gespannt gewesen, wie es sein wird. Ja, ich bin nicht in die Pendelbewegung gekommen. Es ist direkt gerissen. Ich bin quasi am Boden an dem Ort aufgeprallt, wo ich abgesprungen bin. Und ich bin dann halt geflogen irgendwie im freien Fall, keine Ahnung, was das für Bilder sind. Und dann bin ich in der Lerche getondert, habe die ganze Stammseite abrasiert und dort natürlich x Knochen gebrochen. Oder so nehme ich es einmal an, in der Lerche schon x Knochen gebrochen gehabt, weil das sind PET-Flaschen, grosse, dicke, grüne Äste gewesen, die ich durchbrochen habe. Und dann bin ich auf so eine Wellblechdachhütte aufgeschlagen, irgendwie so eine kleine Hütte, etwa 1 Quadratmeter gross, was sie vielleicht gebraucht haben, was die Brücke gebaut haben. Und so natürlich haben sie mich gesucht, was sie gesehen haben, die Seile sind gerissen und mein Bruder war der Erste, der das gesehen hat. Er ist dann sofort losgerannt, aber der Kollege, der bei der Feuerwehr arbeitet, hat gewusst, wir müssen meinen Bruder, den Brian, bremsen, wir dürfen Familienmitglieder nicht an die Unfallstelle lassen, das können sie nicht verarbeiten, das sind zu intensive Bilder. Und somit hat er, der Kollege, der bei der Feuerwehr arbeitet, und andere Kollegen haben mich gesucht und meinen Bruder aufgehalten und haben gesagt, er darf erst später kommen. Und ich glaube, nach etwa 20 Minuten haben sie mich gefunden. Und mein Bruder ist nachgekommen und sie haben ihn dann halt angelassen, weil er hat mich unbedingt gesehen. Und was sie mir gesagt haben, ist, dass er mich dann in seine Schoß genommen hat, meinen Kopf auf seine Beine gelegt hat und hat mir zugeredet, hey Steven, du schaffst es, viel Kraft, du schaffst es. Und hat natürlich x Tränen dabei verloren und ich habe ja x wunde, offene, blutige Stellen gehabt. Und ich meine, hey, bei so einem Sprung auf so einer Brücke, 150 Meter, wissen eigentlich alle, man ist im Grunde noch tot. Und mein Bruder sagt mir jetzt nachträglich, seine ersten Gedanken waren, wie soll ich das meiner Mutter erklären, dass mein Bruder gestorben ist.
Er hat überlebt den 150-Meter-Sturz von der Ganterbrücke, der Steven Mack, was seine ersten Erinnerungen nach dem Sturz sind und wie er hat angefangen, zurück ins Leben zu kommen. Mit seiner Blindheit kehrt er gerade im nächsten Teil hier. Ja. Stellen kann vor, ihr seid von einem Tag auf den anderen blind, habt auch das Augenlicht verloren. Dem Steven Mack ist das passiert, nachdem er am 28. Mai 2006 150 Meter von der Ganterbrücke in die Eifel gekommen ist. An diesem Tag hat sein zweites Leben angefangen, wie er selbst sagt.
Was war das Erste, das dich an den Unfall eigentlich wieder erinnerst?
Mein erstes Bild, das ich mir herbeiholen kann, vor meinem inneren Auge, quasi, ist das Bild, das ich nicht gewusst habe, wer oder was ich bin. Und zwar, sie haben mir immer auf der Intensivstation Kopfhörer aufgesetzt mit meiner Lieblingsmusik. Und ich habe nur das gekannt, weil ich habe nichts anderes gehört, nichts anderes gesehen, nichts anderes gespürt. Und ich bin wie mit Musik nach dem Koma wieder zu Bewusstsein gekommen. Und ich habe dort gemeint, ich sei Musik und es gibt nur Musik und alles ist Musik. Und quasi als ob das ganze Universum, der ganze Kosmos, die ganze Erde, das ganze Sonnensystem, einfach alles nur Musik wäre. Das ist ein recht spezielles Gefühl, das ist schwierig zu beschreiben. Es hat gar nichts anderes gegeben. Es war einfach Musik und darum ist einfach alles gut gewesen, so wie es ist. Weil Musik ist so schön. Und es war Gitarrenmusik mit einem gesungen von einem Mann. Und das ist so einfach ein irrsinniges Gefühl gewesen. Es ist alles einfach, wie gesagt, einfach alles perfekt gewesen. Es hätte gar nicht anders können besser sein. Ein nächstes weiteres Bild, das ich mir bewusst wurde, war zwar nicht real gewesen, aber ich habe es mir so vorgestellt. Und zwar habe ich mich gesehen, liegen im Spitalbett und ich habe gewusst, vor mir hat es einen Infusionsständer. Und auf dem Ständer oben hockt ein dicker Vogel. Und der Vogel pfeift und der will raus. Und ich habe meiner Mutter gesagt, hey Mami, mach das Fenster auf, der Vogel will raus. Der pfeift ja. Und meine Mutter hat mir erklärt, nein, Steven, das sind deine Geräte, die dich beatmen und all die Sachen, die dich am Leben erhalten. Das ist kein Vogel. Aber ich habe gewusst, mol, ich sehe den Vogel. Ich habe mir einfach quasi halluziniert und ich habe mol gewusst, das ist ein Vogel und ich habe ihn gar nicht zugelassen und wieder gesagt, mol, Mami, der Vogel will raus. Und so hat es angefangen, das Aufwachen nach dem Unfall, weil ich eben nicht gewusst habe, dass ich blind bin, habe ich mir alle Sachen halluziniert. Ich habe alles gesehen, einfach in meiner Vorstellung, aber ich habe nicht gewusst, dass das meine Vorstellung ist. Ich habe zum Beispiel 3-4 Monate lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, aha, ich bin ja blind. Obwohl ich 3-4 Monate lang blind im Rollstuhl gehockt bin, blind Krücken gelaufen bin, blind gegessen habe, blind duschen, blind aufs WC. Und ich habe nicht gewusst, dass ich blind bin, weil ich einfach alles gesehen habe in meiner Vorstellung. Und das ist ein ziemlich schönes Leben, wenn man sich alles so vorstellen kann, wie man will. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich kann mir immer alle Frauen im Bikini vorstellen.
Ja, von dem träumt die Wurstchen so Menge mal im Oberwallis. Das ist schon so. Wie hart war es denn, als man dir gesagt hat, Steven, du bist wirklich blind?
Das ist jetzt so eine Frage, wo ich keine Antwort drauf habe, weil es ist so fliessend gekommen. Das ist wie, wenn ich würde fragen, wie war es, wo du am Morgen das erste Mal aufgewacht bist und hast gemerkt, ich liege im Bett. Das ist so fliessend. Man dreht sich wieder, schläft wieder rein, man geht einmal und dreht sich wieder auf die andere Seite. Mhm. Und das kann ich nicht beantworten, weil es ist so langsam gekommen. Es ist von Anfang an so gewesen, wie es ist, weil eben ich habe nichts anderes gekannt. Ich bin quasi wie ein neugeborenes Baby, das auf die Welt gekommen ist und somit zum Beispiel... Ich konnte nur immer Polenta oder Herdöpfelstock essen, weil ich habe den Kiefer 23 Mal gebrochen hatte, beide Kiefer zusammen, und somit habe ich nichts essen, außer eben so weiche Nahrung. Und ich habe nicht gewusst, dass ich nur das ist. Ich habe es einfach so fein gefunden. Ich habe gar nichts anderes gekannt. Ich habe nicht gedacht, oh, ich hätte Lust auf ein Rindsfilet. Ich habe nicht gewusst, dass es Rindsfilet gibt.
Also es war alles ausgelöscht. He? Du hast es so schön geschrieben, oder beziehungsweise hast du gelesen über dich, die Festplatte, sie wie gelöscht gewesen.
Genau, die ganze Festplatte an Gefühl und Erinnerung und Bilder ist weg. Und ich glaube, das war meine einmalige, irrsinnige Gelegenheit von meinem Leben, die neu zu schreiben. All meine Erfahrungen, mein Gelerntes, meine Glaubenssätze, meine Muster, einfach mal zu deleten, die Reset-Taste zu drücken und von neu an, von Grund auf neu zu gestalten.
Siehst du das Leben in dem Fall jetzt ganz anders als vorher? Oder ist das vorher irgendwas, was geschlummert im Steven?
Nein, das hat vor, also klar ist es geschlummert, aber ich habe das nie so gesehen. Und zwar habe ich früher immer gesagt, vor dem Unfall, es sind die anderen. Die anderen sind die Doofen. Die sind schuld. Die machen die Fehler. Und dafür bin ich. Es bin eigentlich alles ich, weil ich erschaffe es mir so. Wenn ich mit einer anderen Person einen Krach habe und nicht die gleiche Meinung bin und ihm schlussendlich sage, du bist so ein Double, dann habe ich ihn mir als Double erschaffen. Das heisst, ich habe mir in meinem Leben selber einen weiteren Double erschaffen. Er ist nämlich kein Double, auch er ist ein Schatz. Und ein liebster, bester Mann von seiner Frau und ein Lieblingssohn von der Mutter. Aber einfach für mich ist es ein Double. Das ist alles subjektiv. Die ganze Wertung dazu mache ich selber, bin ich quasi der Gestalter und Erschaffer von meiner Wertung, von meinem Leben. So wie ich mich fühle, bin ich dafür verantwortlich. Und nicht er.
Zum Kaffee.
Seit seinem 150 Meter Sturz von der Ganterbrücke ist er blind und er sieht sein neues Leben unserer anderen Perspektive und Welt so, wie es ihm eigentlich am besten gefällt. Der Steven Mack, wir haben ihn zum Interview getroffen und von ihm wollen wissen, wie es ihm heute geht, 5 Jahre nach dem Unfall. Wie fühlt sich der Steven Mack im Moment?
Er fühlt sich unter sehr einer grossen Verantwortung, weil ich einfach merke, das geht so weit, das Erschaffen, das Gestalten auf meinem eigenen Leben, das beinhaltet alles. Das geht über die Gedanken, über die Gefühle, über meine Worte, über meine Glaubenssätze, über meine Ansichten. Das bin alles ich. Und das ist auch wieder ein mega spannendes Thema. Und klar, die äußeren Umstände, meine Erziehung, meine Mutter, mein Bruder, meine Lehre, mein Beruf und all die Sachen tragen zu dem bei, wo ich bin. Mein Umfeld hat mich krass geprägt. Also quasi mein äußeres Umfeld prägt mein Inneres. Aber gleichzeitig weiss ich mit meinem inneren Sein, mit meinem inneren Charakter zeichne mir das Aussen so, wie ich es will. Ich sehe die Sachen so, wie ich es sehe. Ich erschaffe mir das Aussen und das Aussen erschafft mir mein Inneres. Ist eigentlich ein Kreislauf. Vielleicht auch ein anfänglicher Versuch von einer Unendlichkeit zu erklären.
Ist eine falsche Aussage zu sagen, dass vielleicht doch in dem Ganzen, ja, du kennst das nicht so gerne, aber vielleicht eben in dem Schicksal von dem Unfall doch immer irgendwo etwas Positives hat?
Es klingt vielleicht überheblich, aber ich frage mich, was soll an dem Tag, wo ich verunfallt bin, nicht positiv sein? Weil es ist eine Erfahrung und auch Erfahrungen, wo ich mich entwickle. Und es ist eine Erfahrung, der Unfall und die folgende Blindheit, wo ich in keiner Schule und in keinem Buch lernen kann. Und ich finde, das ist das Leben. Dort kann ich mich entwickeln. Und ich will nicht sagen, ich komme Erfahrung über, es macht Ping und ich habe mich entwickelt. Sondern ich selber muss die Energie, die Arbeit und die Zeit investieren, mich zu entwickeln. Und ist das nicht von uns allen ein Sinn oder eine Absicht? Wir machen sogar Wettkämpfe darum, wer ist weiser, wer ist reifer, wer hat sich mehr entwickelt. Wenn ich zurückschaue auf die ersten 20 Jahre, kann ich durchaus sagen, doch, ich hätte gesehen, ich habe alles dazu beitragen, was es braucht, damit der Unfall überhaupt stattfinden konnte. Natürlich, auch wenn vielleicht unverständlich und viel mehr unbewusst als bewusst, aber ich habe auch das. Auch ich habe das mir erschaffen. Und ich sehe durchaus den Sinn und den Zweck, was es hat, was es mir sagen will. Und der Unfall ist ja jetzt mal einfach gesagt ein Symptom von meinem Leben. Oder eine Ursache. Oder nein, eben. Vielleicht eine Ursache, die Symptome hervorruft. Und ich bin auf dem Weg dazu, diese Symptome kennenzulernen, mit ihnen umzugehen und die Ursache zu finden und an dieser Ursache zu arbeiten.
Lebt der Steven Mack heute weiterhin so gefährlich oder immer noch so bewusst wie vor dem Unfall?
Ich lebe natürlich viel bewusster als vor dem Unfall, aber das Wort gefährlich wollte ich gerne löschen, weil für mich ist es nicht gefährlich, weil ich es unter Kontrolle habe. Ich tue nicht mein Leben riskieren. Ich gehe nicht auf die Ganterbrücke und springe ab und finde, ja, vielleicht hebt heute die Zeit, vielleicht hebt es nicht. Sondern auf das Thema gefährlich, das Thema Risiko, stelle ich mir selber die Frage. Und zwar wollte ich das Wort aufteilen in 2 Schritte. Und zwar nämlich die erste Frage ist, wenn ich so Sachen mache, wie gross ist das Risiko, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, die Chance, dass eventuell vielleicht etwas passieren könnte? Und erst die zweite Frage ist, wie gross ist das Ausmaß der Verletzung? Bei so einem Sprung ab der Ganterbrücke, Logo, das Ausmaß der Verletzung ist irrsinnig gross. Aber ich schaue den ersten Schritt zuerst an, der ist der wichtigste Punkt, den ich mich absichern muss. Und ich weiss, es kann nichts und es wird nichts passieren, weil ich habe den so im Griff, ich kann ihn selber berechnen, ich kann ihn selber kontrollieren und ich gebe alles dafür, dass er verhebt. Und gleichzeitig machen wir auch alles, wenn wir wissen oder wenn wir glauben, wir haben den ersten Schritt im Griff, die erste Frage unter Kontrolle, machen wir alles. Das heisst, wir steigen in ein Flugzeug und fliegen 10'000 Meter über dem Boot irgendwo in den Süden, um für ein paar Tage am Strand zu liegen. Aber wir vergessen, dass wir es nicht kontrollieren können, weil wir unser ganzes Leben, unsere ganze Verantwortung in einem Menschen, in einem Piloten, den wir nicht kennen, den wir noch nie gesehen haben, und vertrauen ihm, dass er uns runterfliegt. Und bei so einem Pendelsprung oder allgemein den Sachen, die ich mache, muss ich mich nicht beschützen. Habe ich keinen Helm an? Habe ich keinen Airbag an? Keinen Knieschoner bei so einem Sprung ab der Brücke? Weil ich weiss, es kann nicht passieren. Es ist nicht nötig, mich zu beschützen. Warum auch?
Aber du bist mit mir einig, dass ein Schub von Menschen das als gefährlich sehen. Du selber natürlich nicht, aber vielleicht ein Schub von anderen.
Es ist auch gefährlich für Menschen, die es nicht berechnen können und keine Erfahrung haben. Für uns wäre auch Formel-1-Fahrer gefährlich. Hey, der Donner mit 300 Stundenkilometer in Kurve und vertraut allen anderen, dass sie nicht abschiessen. Für mich und für dich gefährlich, weil wir können Formel-1 fahren. Für alle anderen Menschen, die keine Seiltechnik beherrschen, keine Erfahrung haben beim Pendelspringen, ist es gefährlich, weil sie das nicht berechnen können. Aber für mich ist es nicht gefährlich, weil ich meine Ausbildungen habe und mein eigenes abschätzen und berechnen kann und nicht an der dritte Person vertrauen muss. Und es gibt Leute, die mir sagen, Steven, du bist selber schuld. Und ich weiss das. Und wenn ich wieder sage, ich würde gerne wieder springen, schüttelt sie den Kopf, verwerfen die Hände in die Luft und sagen, oh, sie hat nichts gelernt. Und gleichzeitig zündet sie Zigaretten an und laufen weg. und jeder von uns weiss, was auf der Zigarettenpackung steht. Und wenn sowas, Punkt, 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 kann tödlich sein, auf einem neu verpackten Sell stehen würde, naja, ich wüsste nicht, ob ich würde gumpen.
Das Leben ist ein Abenteuer und ich bin gesund, was will ich mehr? Momentan sicher ein bisschen anderes Abenteuer, ein Abenteuer, wo du unterwegs bist mit deinem Buch, Blindgänger, wo wir dich auch in dieser Woche hier werden sehen, am Donnerstagabend, zu Fisch beim Lapost. Wieso so, das Leben als Autor in Anführungszeichen?
Es tut mir natürlich einerseits sehr gut, es trägt zu meiner Heilung bei, weil es natürlich wie jedem Mann das würde das Bewusstsein, das Ego steigern. Ich meine, es ist ein schönes Gefühl, wenn ich viele Komplimente bekomme, wenn mir auch ältere Leute die Hand schütteln und von mir wie quasi etwas mitnehmen können. Und gleichzeitig auch weiss ich vielleicht, ich trage ein bisschen Verantwortung, was ich sage, weil eben die Leute nehmen etwas davon mit und geben ihnen Kraft. Oder sie eben entdecken dann die Kraft in sich selber, weil sie dann erst anfangen, darüber nachzudenken. Und es ist auch der Bereich, den ich noch am Kennenlernen bin, weil das ganze Promi-Leben sozusagen, bekannt sein, auf der Straße angesprochen zu werden, ein paar Fans zu haben, vielleicht auch sogar ein paar Groupies zu haben, die einem ja, viel E-Mail schreiben und Post im Briefkasten legen und all diese Sachen, bin ich auch neu entdeckt und am Kennenlernen. Und auch das ist weder gut noch schlecht, sondern einfach eine Erfahrung und ich mich daran entwickeln.
Der Stephen Macke, die ist uns schon im Leben erzählt, der Blindgänger, das gewagte Leben des Stephen Macke. Im Buch ist sein Leben vor und nach dem Unfall beschrieben. Das ist ein Donnerstag, erzählt er daraus im Lapus zu Fisch beim Abend ab der 7:30.
Zum Kaffee.